Ja, schön. Ich liebe es grundsätzlich, zu improvisieren. Außer eben wie heute Morgen, wenn man so kurzfristig noch so Entscheidungen muss fällen. Genau. Aber schön, dass wir jetzt da dürfen sein. Eine Frage, ist jemand froh, wenn ich Hochdeutsch predige? Versteht jemand mein Schweizerdeutsch nicht? Hm?
Hochdeutsch.
Hochdeutsch, gut. Okay. Ja, wir gehen in eine Geschichte im Neuen Testament. Ich habe in Ilanz schon zwei Predigten gehabt über diesen Abschnitt. Es geht nämlich um die Missionsreise des Apostels Paulus. Und heute schauen wir die ersten beiden Christen an auf europäischem Boden. Also die ersten beiden, die auf europäischem Boden gläubig geworden sind. Da kam der Apostel Paulus nach Philippi. Das war die erste Stadt, die er in Europa antraf. Es war eine wichtige Stadt. Und dort versuchte er, wie er wohl diesen Menschen das Evangelium bringen konnte. Normalerweise ging er immer in die Synagoge und hat zuerst bei der jüdischen Bevölkerung das Evangelium verkündigt, weil dort konnte er anknüpfen. Die kannten ja die Geschichten, die Verheißungen vom Alten Bund und dort konnte er anknüpfen. Nur in Philippi gab es gar keine Synagoge. Offenbar gab es dort ganz wenige Juden. Das Einzige, was es gab, das hat er irgendwie in der Woche, eine Woche lang hat er alles ausgekundschaftet und dann hat er gesehen, es gibt einen Gebetsplatz außerhalb der Stadt, dort wo es fließend Wasser hat, wo sie ihre Waschungen machen können, vermutete er einen Gebetsplatz. Ging dann am Sabbat dorthin an den Fluss, wir gingen dorthin, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Hier lesen wir von einer Frau, es war eine tüchtige Geschäftsfrau, die hat ja gehandelt mit diesem sehr kostbaren Farbstoff, das war der Farbstoff, für die Königskleider eigentlich, für die ganz Vornehmen, sehr, sehr kostbar, weil der wurde aus einer Meeresschnecke, von einer ganz kleinen Drüse wurde dieser Farbstoff mit einem ganz komplizierten Verfahren gewonnen. Und sie hat da gehandelt mit diesem Farbstoff. Sie war nicht jüdisch, aber vermutlich durch diesen Handel hat sie auch mit Juden Kontakt bekommen. Und sie interessierte sich für diesen Gott von Israel. Irgendwie war sie fasziniert von ihm. Es steht, sie betete diesen Gott an. Aber sie ist bisher nicht zum jüdischen Glauben übergetreten. Es gab ja bei den Juden die Proselytentaufe, nennt man das. Proselyten sind Menschen, die nicht jüdisch geboren sind und sich dann zum Judentum zuwenden und bekehren. Wahrscheinlich hat sie sich das schon überlegt, aber das wäre furchtbar kompliziert gewesen. Wenn sie Jüdin geworden wäre, dann hätte das für ihr ganzes Geschäft, für ihr ganzes Umfeld, hätte das natürlich Konsequenzen gehabt. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Der Koch hätte von da an koscher kochen müssen. Und er hätte das Geschirr trennen müssen zwischen Fleisch und Milch, wie das bei dem jüdischen Gesetz da ist. Also nicht nur sie hätte einfach schnell übertreten können zum Judentum, das wäre ziemlich kompliziert geworden. Der Buchhalter hätte immer den zehnten Teil abzweigen müssen für die Sache Gottes und am Sabbat wäre nicht gearbeitet worden. Auch das, der ganze Haushalt, das ist das jüdische Gesetz. Wahrscheinlich hat sie für sich selber das schon einiges eingehalten. Immerhin, sie war am Sabbat, war sie nicht am Arbeiten, sondern am Gebetsplatz. Aber sie konnte sich noch nicht entscheiden, jüdisch zu werden. Wahrscheinlich wäre das auch ziemlich eine Herausforderung gewesen, die ganze ihren ganzen Haushalt darauf einzuschießen. Sie war eine starke Frau, sie war klar die Chefin im Haus, von daher wäre es schon möglich. Aber bisher hat sie gezögert und jetzt hört sie das erste Mal das Evangelium. Paulus berichtet vom Evangelium von Jesus und sie hat natürlich, weil sie schon die Schriften studiert hat, hat sie eine gewisse Ahnung und sie hört zu und sie öffnet ihr Herz. Und das ist eigentlich das große Wunder. Es steht, der Herr tat ihr das Herz auf. Das ist immer das größte Wunder. Menschen hören die Botschaft, aber wenn nicht Gott das Herz auftut, dann passiert nichts. Und das ist hier geschehen. Es steht, dass Gott ihr das Herz geöffnet hat und sie hat aufmerksam zugehört. Und dann geht's weiter. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Hause lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns förmlich, sodass wir einwilligten. Sie hört das Evangelium und jetzt reift der Entschluss. Beim jüdischen Glauben mit all diesen Gesetzen, da wurde ihr Herz nur halbwegs warm. Aber jetzt, wo sie von Jesus hört, der für unsere Sünden gestorben ist, dass wir einfach ihm das Leben anvertrauen dürfen und müssen und dann vergibt er uns die ganze Schuld und erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. Und das hat sie so im Herzen angesprochen, da wusste sie, das will ich. Und dann steht, dass sie sich mit ihrem ganzen Haushalt hatte taufen lassen. Ob das am gleichen Tag war, im Original heißt es einfach, als sie sich dann taufen ließ, mit ihrem ganzen Haushalt, sprach sie. Ganz kurz formuliert. Wahrscheinlich hat der ganze Haushalt das Evangelium auch gehört. Für uns ist das etwas fremd. Da ist jemand, eine Chefin mit einem Betrieb, mit einer Firma, mit einem Handelsbetrieb und nicht nur sie lässt sich taufen, sondern alle anderen auch, die zu ihrem Haushalt gehören. Aber das war für damals nicht so unüblich, weil erstens haben sie der Chefin vertraut. Zweitens, wahrscheinlich waren einige der Angestellten im Sklavenstand und die waren nicht so selbstständig, nicht so eigenständig. Und wenn die Chefin das macht, dann mache ich das auch. Und ich denke, dass alle das Evangelium gehört haben und sie lässt sich dann taufen. Jetzt ist der Entschluss gereift. Und die Taufe ist ein ganz starkes Signal. Das wusste sie. Jetzt bin ich an den Herrn gläubig. Das war ihr Herzensentschluss. Und das hat sie auch gesagt, dem Paulus und den Missionaren, wenn ihr das akzeptiert, dass ich jetzt an den Herrn gläubig bin. Wahrscheinlich hatte sie in ihrem Leben nicht eine Wahnsinnsrevolution gegeben. Die war ja schon auf diesem Weg unterwegs. Und innerlich im Herzen ist da einfach ein Entschluss gereift, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Es ist jetzt auch nicht so kompliziert mit den Gesetzen. Sie muss jetzt nicht, weil sie Jesus nachfolgt, muss sie nicht die jüdischen Gesetze mit dem koscheren Essen und alles einhalten, sondern sie darf jetzt Jesus nachfolgen. Und doch hat die Nachfolge von Jesus eine ganz krasse Konsequenz. Es ist ganz einfach. Jetzt ist nicht mehr sie der Chef im Haus, sondern Jesus. Sie hat gesagt, wenn ihr akzeptiert, dass ich an den Kyrios Jesus glaube, wenn wir lesen an den Herrn Jesus, oder dann tönt das so, der Herr Müller und der Herr Jesus. Aber das ist viel mehr. Wenn Kyrios steht, im Römischen Reich hat nur der Kaiser diesen Titel für sich in Anspruch genommen. Kyrios. Und wenn ein Römer sagte Kyrios Jesus, dann war das im Staat ein ziemliches Problem, weil er nicht mehr den Kaiser als obersten Kyrios akzeptiert, sondern einen anderen als seinen Kyrios akzeptiert. Und das war das Geheimnis der Lydia. Die hat das wirklich begriffen. Jetzt, ab jetzt ist Jesus mein Herr. Nun, was verändert die Taufe? Eben, äußerlich vielleicht nicht so viel, weil es nicht so kompliziert ist wie im jüdischen Gesetz, aber sie lässt sich taufen und es hat eben doch Auswirkungen auf ihren ganzen Haushalt, auf ihr ganzes Geschäft. Und die erste Auswirkung, dass sie zum Glauben kommt, ist, jetzt will sie mit allem, was zu ihr gehört, will sie Jesus dienen. Das ist jetzt das Entscheidende. Und sie lädt die Missionare ein, kommt und seid meine Gäste. Ich will euch beherbergen. Das ist so die erste Frucht aus ihrem Christsein. Eigentlich sehr still ist diese Frau zum Glauben gekommen. Sehr harmonisch. Es war einfach ein logischer Schritt. Steht einfach, Gott hat ihr das Herz geöffnet. Da war keine große Erschütterung, sondern einfach so eine Beziehung, die gewachsen ist, eine Überzeugung. Ganz anders verhält es sich mit der zweiten Person, die in Europa zum Glauben gekommen ist. Das ist nämlich der Gefängnisdirektor von Philippi, der Gefängnisaufseher. Am Abend hatte er zwei, das war ein paar Tage später, nachdem Lydia zum Glauben gekommen ist, am Abend hat er zwei Unruhestifter eingeliefert bekommen. Die Polizei hat die abgeliefert und hat ihm den Auftrag gegeben, die musst du gut bewachen. Und er hat dann ganze Arbeit gemacht, er hat die ins innerste Hochsicherheitsgefängnis gesteckt, hat noch die Füße in den Block eingespannt, das war so zwei Holztremmel mit Löchern drin, wo sie die Gefangenen die Füße reinstecken mussten und dann wurde oben eine Schraube zugedreht, also konnte keiner mehr fort. Das ist doppelsicher. Das ist wirklich ganze Arbeit. Das war ein Mann, der seine Arbeit richtig machte, so richtig ein treuer Beamter. Sicher ist sicher und jetzt kann er ruhig schlafen. Die sind eingesperrt. Ja, denkste. Und jetzt kommt eine unheimlich dramatische Szene. Es steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, die beiden Missionare. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundfundamente erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, dass mit einem Erdbeben die Türen aufliegen, das ist noch vorstellbar, oder? Aber dass die Ketten von den Händen und dass dieser Fußblock aufspringt, das ist nicht einfach ein Erdbeben. Das ist ein ganz besonderes Eingreifen von Gott. Und dann geht es weiter. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Wir wissen relativ wenig über diesen Mann. Wir wissen nicht einmal seinen Namen. Aber wir wissen, dass er sich sicher fühlte in dieser Nacht und plötzlich wurde sein Leben bis auf das Fundament durchgeschüttelt. Nicht nur das Gefängnis, sondern auch sein Leben. Er sieht die Gefängnistüren offen stehen und das ist eigentlich der Super-GAU in seinem Leben. Das ist die absolute Katastrophe. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Als römischer Beamter, wenn er seine Pflicht nicht erfüllt hat, er hat die Gefangenen nicht bewacht und er ist ja davon ausgegangen, da sind alle abgehauen. Und er sieht nur noch einen Ausweg. Sein Leben ist sowieso ruiniert, wahrscheinlich wird er exekutiert und sein Ruf ist ruiniert, seine ganze Integrität ist kaputt, das ist alles in seinem Leben ist kaputt. Und so sieht er nur noch einen Ausweg, wenigstens seine Ehre retten, zieht sein Schwert und will sich töten. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, Wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist so ein Wechselbad. Wahnsinn. Jetzt ist er in der tiefsten Verzweiflung, will sich das Leben nehmen und dann hört er, wie einer ruft: Halt, tu es nicht, wir sind alle hier. Also, mit anderen Worten, er ist gerettet. Seine Ehre ist gerettet, sein Job ist gerettet, sein Leben ist gerettet, es ist alles gut. Es ist nochmals alles gut gegangen. Und er könnte sagen: Glück gehabt. Wow, so viel Schwein auf einmal. Aber irgendetwas anderes ist passiert in diesem Mann. Eigentlich ist es ja alles gut und er ist gerettet. Aber er erkennt etwas ganz anderes. Er kommt, braucht Licht, bringt Licht ins Dunkel und dann ruft er zu diesen Männern: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ja, er ist doch gerettet. Aber das ist ja das Geheimnis, wenn Gott ein Herz erschüttert. Dann geht es nicht darum, Gottes Erschütterung hat nie das Ziel, dass etwas zerstört wird. Sondern Gottes Erschütterungen haben immer das Ziel, dass etwas Neues aufgehen kann, dass Türen aufgehen, dass Fesseln gelöst werden. Und hier erkennt er eigentlich: Ich bin verloren. Hätte Paulus nicht gerufen, wäre er seinem Schöpfer begegnet. Hätte er sich das Leben genommen, hätte er seinem Schöpfer begegnen müssen. Hätte er wohl bestehen können vor seinem Schöpfer? Ich glaube, das ist ihm eingefahren. Und ich denke, in diesem Gefängnis, auch durch diesen Lobpreis, durch diese Atmosphäre, da war eine so göttliche, heilige Atmosphäre, dass diesem Mann einfach das Herz aufging. Und bei der Lydia war es einfach ein stilles Aufgehen des Herzens und bei ihm hat der Heilige Geist gewirkt, dass er bis in die Grundfesten erschüttert wurde und gemerkt hat: Ich bin verloren, ich brauche Rettung. Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wow. Anstatt diese Katastrophe im Gefängnis, anstatt die Katastrophe, dass ein Gefängnisaufseher sich das Leben nimmt, gibt es neues Leben. Es gibt eine Evangelisationsveranstaltung, einen Gottesdienst in diesem Haus und alle im Haus werden geweckt. Alle hören das Evangelium in dieser Nacht und der ganze Haushalt lässt sich taufen. Hier steht es explizit, alle haben das Evangelium gehört und alle freuen sich mit an dem neuen Glauben. Es ist schon ein dramatisches Wechselbad der Gefühle. Zufriedenheit, Pflicht getan, dann die totale Erschütterung, Verzweiflung, die überraschende Rettung und dann die innere Erschütterung, das Bewusstsein für Verlorenheit. Dann stellt er zum Glück die beste Frage, die man stellen kann: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und bekommt die beste Antwort: Glaube an deinen Retter, an Jesus. Und jetzt kommt Hoffnung auf und als Resultat Freude. Freude und auch eigentlich ziemlich das Gleiche. Gastfreundschaft ist die erste Frucht. Er wäscht Paulus und Silas den zerschundenen Rücken, die wurden ja geschlagen, wahrscheinlich ausgepeitscht. Und das tat ziemlich weh und das war so tröstlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Die lagen ein paar Stunden im Gefängnis, sehr ungemütlich. Und dann plötzlich bekommt das Ganze einen Sinn. Diese ganze Katastrophe, die Paulus und Silas erlebt haben, sie wurden verhaftet, sie wurden geschlagen, das ist so erniedrigend. Und plötzlich öffnet sich da ein ganzer Haushalt. Gewaltig. Zwei Geschichten, unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Die Lydia, so, die ist eigentlich so zum Glauben gekommen, oder? So einfach so, schön vorwärts. Und der Gefängnisdirektor, da ging es so, das war Erschütterung pur. Das sind Gottes Wege, wie er Menschen nachgeht. Und bei den einen geht es sehr einfach, bei den einen anderen geht es mit Erschütterung. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ich liebe es immer wieder, Menschen zu fragen, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Und viele erzählen gerne ihre Geschichte. Und es ist so spannend, jeder hat seine eigene Geschichte. Und das ist nicht so entscheidend, wie die Geschichte ist. Entscheidend ist die Konsequenz. Jetzt dient mein Leben, alles, was zu mir gehört, dient dem neuen Herrn Jesus. Amen.